Hallo und willkommen zurück bei Eltern verstehen, dem Podcast für Eltern und für Pädagoginnen und Pädagogen. Hier soll es heute ums Thema duale Ausbildung unter anderem gehen. Hierfür eingeladen habe ich mir Jan Pörksen. Er ist Geschäftsführer Bildung und Beruf bei der Industrie- und Handelskammer Berlin. Hallo, Herr Pörksen.
Hallo, ich grüße Sie.
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich habe diese kurze Episode heute mal so ein bisschen unter die Überschrift gestellt, warum sind duale Ausbildungen so großartig? Ohne das jetzt irgendwie gleich in den Vergleich mit anderen Ausbildungs- und Berufswegen zu stellen, aber lassen Sie uns mal darüber sprechen. Kurze Einstiegsfrage, wie viele duale Ausbildungsberufe haben wir in Berlin?
Also deutschlandweit gibt es ungefähr 300 oder gut 300 Ausbildungsberufe, anerkannte duale Ausbildungsberufe. Die meisten davon tatsächlich auch in Berlin. Die Vielfalt erstreckt sich über ganz unterschiedliche Branchen, also Industrie, die kaufmännischen Berufe, Handwerk, Gastronomie, Handel, IT. Mhm. Also wirklich sehr, sehr breit und ich glaube, da ist eigentlich fast für jeden was dabei.
Okay, warum sind denn so Ausbildungsberufe oder duale Ausbildungsberufe so großartig? Das ist ja sozusagen auch ein Teil bei der IHK, der sehr präsent ist.
Ja, also letztendlich sagt es ja schon der Name, ne? Das Duale, also diese Praxisnähe. Das heißt, dass ich wirklich im Betrieb schon ganz viel von dem erlebe, was zukünftig auf mich zukommt. Ne? Das unterscheidet es halt zu einer schulischen Ausbildung oder auch zu einer universitären Ausbildung, dass ich halt von Anfang an mit anfassen kann. Und das gilt halt wirklich für jeden dualen Ausbildungsberuf. Und das ist tatsächlich die Besonderheit, ist auch weltweit eine Besonderheit. Und viele andere Länder beneiden uns darum. Wir, in Deutschland hat die duale Ausbildung ja nicht immer und überall den besten Ruf. Das verändern wir heute ein bisschen in dem Podcast. Aber dieses Praktische, das ist wirklich der USP, also das Alleinstellungsmerkmal.
Sie haben es gerade gesagt, Deutschland ist da an der Stelle oder einigermaßen einmalig mit diesem Ausbildungsformat. Jetzt haben wir ja viele Familien, auch in Berlin, die sozusagen nicht Berlin oder Deutschland als Herkunftsland haben, die aus dem Ausland kommen. Wie führt man denn diese Familien an dieses Format überhaupt ran?
Also es hilft nichts. Wir müssen einfach ganz viel darüber sprechen und vor allem auch mit den Protagonisten sprechen. Es gibt so Formate wie die Ausbildungsbotschafter, wo Azubis in die Schulen kommen und den Schülerinnen und Schülern so ein bisschen aus ihrem Ausbildungsalltag erzählen. Aber es gibt natürlich auch im Freundes- und Bekanntenkreis ganz viele Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben. Und und das ist eigentlich auch unabhängig von der Community. Ne? Gerade auch in den migrantischen Communities gibt es unglaublich viele Unternehmen, die ausbilden. Und ja, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, sich unterhält, so ein bisschen umguckt, dann findet man eigentlich immer jemanden, der da wirklich positiv berichten kann. Mhm. Und das hilft nichts. Wir müssen einfach viel drüber sprechen und ja, diese Praxisnähe erläutern und einfach zeigen, dass mit einer dualen Ausbildung auch wirklich eine schöne, gut dotierte Karriere möglich ist und das alles andere ist als so ein Hilfsjob, wie es in vielen anderen Ländern halt ist, wenn man direkt in den Beruf einsteigt.
Wie kann man sich dann als Jugendlicher, also Sie haben vorhin die Breite sozusagen der Berufsfelder schon skizziert, wie kann man sich dann als Jugendlicher eigentlich einen Überblick verschaffen in dem Bereich oder wie kann man als Elternteil auch unterstützen, wenn man an den Punkt kommt, mein Kind muss sich jetzt irgendwie beruflich orientieren?
Ja, also das Allerwichtigste, das versuchen wir auch wirklich so ein bisschen gebetsmühlenartig zu sagen, ist Praxiserfahrung. Also rausgehen, eher sich umgucken, Dinge ausprobieren. Und das ist eigentlich egal, ob es ein Schülerjob ist, ob es ein Praktikum ist, ob es irgendwie ein Schnuppertag ist, ob man bei der Praktikumswoche mitmacht, ob man mal auf eine Ausbildungsmesse geht. Das sind wirklich, also das ist das, was am meisten auch, ja, wo am meisten auch einfach hängen bleibt. Ne? Natürlich sind die Gespräche, das wissen wir auch aus Erfahrung, die Gespräche mit Eltern, mit Freunden, mit Bekannten, die sind unerlässlich. Ne? Da wird auch am meisten, also das wissen wir einfach auch aus der Erfahrung, da wird am meisten, ist am meisten Zeit dafür, ist am meisten Inhalt hinter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der letzte, sicherlich auch sehr wichtige Punkte sind natürlich die Online-Angebote, sowas wie berufe.net von der Arbeitsagentur, ja, wo man sich einfach über alle Berufe informieren kann, wo interessante Videos sind. Klar gibt es auch Social Media, aber das wissen wir natürlich auch, die meisten Kinder nutzen jetzt Social Media nicht unbedingt für die Berufsorientierung. Das ist auch für die Eltern vermutlich eher schwierig, sich da dann wirklich zurechtzufinden. Insofern, ich würde auf die klassischen Angebote gehen, auf den Online-Plattformen und genau wie schon gesagt, Praxis, Praxis, Praxis.
Sie haben es gerade schon den Begriff reingeworfen, die Praktikumswoche. Was ist das?
Die Praktikumswoche ist ein Format, was wir jetzt zum dritten Mal immer im Sommer machen, zusammen mit vielen Partnern. Da kann man an 5 Tagen 5 verschiedene Berufe kennenlernen. Das heißt, man kann sich da anmelden. In der Regel ist das so ab April, Mai kann man sich dann da anmelden und kann dann einfach mal überlegen, welche Berufe könnten mich interessieren. Und man kann sich bewusst nicht das Unternehmen aussuchen, weil es oft ist ja so die Tendenz zu den bekannten Marken. Aber das ist da nicht so, sondern man sagt zum Beispiel, ach, mich würde ein kaufmännischer Beruf interessieren oder noch ein IT-Beruf. Und dann wird man 5 Unternehmen zugeteilt und kann dann 5 Tage lang in 5 Unternehmen reinschnuppern. Und wenn es gut läuft, kann das schon der Anfang sein für ein längeres Praktikum oder vielleicht sogar auch direkt für eine Ausbildung.
Okay, und die Anmeldung läuft wie? Also Sie sagten, da kann man sich anmelden.
Genau, es gibt eine Internetseite, praktikumswoche.de, da kann man sich anmelden. Wenn man Praktikumswoche in Berlin googelt, dann findet man es aber auch einfach.
Okay. Ich pack's doch einfach mal in die Shownotes. Was ja immer wieder so eine Frage ist, die Verdienstmöglichkeit nach einer dualen
Ja.
Ausbildung. Wie sehen die denn eigentlich aus? Also Verdienstübernahme und Karrierechancen.
Ja, also grundsätzlich ist es so, das hängt natürlich schon am Ausbildungsberuf, hängt auch am Ausbildungsjahr. Ne, je länger ich in der Ausbildung bleibe, desto höher ist auch mein Verdienst. Am Anfang sind das so zwischen 800 und 1200 Euro monatlich, die man in der Ausbildung verdient. Man hat in der Regel, also wir gehen so von Übernahmequoten von mindestens 70% aus. Also man hat eigentlich relativ gute Übernahmequoten in der Ausbildung. Auch das ist natürlich ein Unterschied zu einem Studium oder einer vollschulischen Ausbildung, wo ich mich danach ja erstmal um den Arbeitsplatz kümmern muss. Da habe ich eigentlich schon eine gute Chance und dann sehen die Gehälter natürlich je nach Branche noch gleich anders, ganz anders aus. Was die Weiterbildungs- oder Weiterqualifizierungsmöglichkeiten angeht, es ist im Grunde so, dass es bis sozusagen ganz nach oben überhaupt gar keine Grenze gesetzt. Das heißt, ich kann immer bei jeder Ausbildung, kann ich mit bestimmten Weiterbildungen, immer wieder den nächsten Karriereschritt machen. Und das kann ich vor allem entweder sofort machen, ich kann aber auch darauf aussetzen. Es gibt auch viele, die sagen dann nach 3, 4, 5 Jahren Arbeit, auch jetzt hänge ich da nochmal ein Studium an. Also das ist tatsächlich wirklich sehr, sehr unterschiedlich und wird aber auch sehr, sehr viel genutzt inzwischen.
Was ich im Moment häufig wahrnehme, gerade wenn es um die Frage geht, okay, jemand kommt aus der Schule raus, tritt in den Arbeitsprozess ein,
Ja.
ist so diese Diskussion, gehe ich jetzt in eine Tätigkeit oder mache ich erstmal noch eine Ausbildung? Weil möglicherweise in einer Angestellten-Tätigkeit, selbst ungelernt, die Einkommenserwartungen höher sind als in dem, was man in der Ausbildung verdient. Das ist ein Phänomen, was wir ja mittlerweile relativ weit verbreitet haben. Wie kann man die Jugendlichen in dem Moment überzeugen, zu sagen, ich mache trotzdem eine Ausbildung, mache quasi diesen 3-jährigen Weg noch mal ein bisschen länger oder 2,5 Jahre, und steige dann ein?
Ja. Ja, ist tatsächlich ein Thema, was wir in bestimmten Gruppen sehr, sehr viel sehen. Ich möchte mal versuchen, das mit einem Beispiel oder anhand eines Beispiels klarzumachen. Wenn ich zwei Jugendliche habe, die, sagen wir mal, gleich qualifiziert sind, die alle die gleichen Voraussetzungen mitbringen, auch die gleichen sportlichen Voraussetzungen, und die wollen beide zu den Olympischen Spielen und wollen da den Kletterwettbewerb gewinnen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, Climbing oder so. Und der eine nimmt sich immer die eine, der wird vor die eine Wand gestellt und kann jeden Tag die gleiche Wand immer hoch und runter und immer hoch und runter. Und der andere, der wird von Anfang an trainiert von erfahrenen Kletterern. Der wird in seinen, ne, also wird sein Körperbau, die Ernährung wird angeguckt. Der lernt verschiedene Klettertechniken. Wird aber nie die Wand sehen, die der Erste hochklettert. Und nach 3 Jahren sollen sie dann diese Wand hochklettern und wahrscheinlich wird der die Wand in- und auswendig kennt, sie viel schneller hochbekommen. Aber sobald sich diese Wand ändert, wird der gelernt hat in den letzten 3 Jahren, wird jede Wand der Welt hochkommen und der wird einfach immer einen großen Vorteil haben, weil er einfach das Grundgerüst hat, weil er das Grundzeug gelernt hat. Der hat nicht nur eine Wand gelernt, der kennt nicht nur diese eine Kletterwand, wo er halt blind hochkommt, sondern der kann jede Wand der Welt besteigen. Und das ist der große Unterschied. Und das ist das, was ich mitnehme in der Ausbildung. Und wir sprechen ja immer von dieser sogenannten beruflichen Handlungsfähigkeit. Das hört sich immer so ein bisschen kryptisch an. Aber letztendlich geht es darum, dass man eine Grundlage legt, ein Grundzeug hat, in der Welt, in der beruflichen Welt ein Stück auch zurechtzukommen und sich anzupassen. Und wenn man sich anguckt, wie schnell sich Dinge verändern, ich muss da jetzt gar nicht so Themen wie KI oder so nennen, dann weiß ich, dass ich beruflich handlungsfähig bleiben muss. Und das bin ich dann, wenn ich am Anfang meine Techniken gelernt habe. Und unabhängig davon, ob das jetzt kaufmännische Techniken oder gewerblich-technische Techniken sind, dann, das ist halt einfach was anderes. Ja, und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, erstmal zu lernen, erstmal die Techniken zu lernen und dann versuchen, die Wand hochzuklettern, als immer, von Anfang an zu probieren und dann vielleicht auch ab und zu mal abzustürzen.
Ich habe gerade innerlich so ein bisschen geschmunzelt, weil so ähnlich ging es mir auch persönlich. Ich habe auch mal eine duale Ausbildung gemacht in der Verwaltung. Und irgendwann habe ich dann angefangen, Jahre später, nachdem meine Kinder dann da waren, in der Elternvertretung mitzuwirken. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann ganz viele Themen und Skills und Herangehensweisen kann ich aufs Schulrecht übertragen. Und seitdem beschäftige ich halt irgendwie die Bildungsverwaltung mit Initiativen und Gedanken und Wünschen. Und ich habe das Gefühl, ja, das geht tatsächlich ein bisschen besser, wenn man sich vorher mal mit so Grundlagen beschäftigt hat.
Ja, und letztendlich geht es ja, ist es ja, deswegen ist an der Stelle tatsächlich auch der Unterschied zwischen der Ausbildung und dem Studium gar nicht so groß, ne? Weil an beiden Stellen lerne ich bestimmte Grundlagen und schaffe mir eine Grundlage für mein späteres berufliches Leben. Und insofern, ja, also mir geht es persönlich auch so, ich habe Volkswirtschaft studiert, habe aber später im Beruf niemals mehr irgendwas mit Volkswirtschaft gemacht. Oder nicht wirklich, aber ich habe das, was ich damals gelernt habe, natürlich super nutzen können und kann es heute auch weiter nutzen.
Was mich interessieren würde, ich kann mich erinnern, also jetzt habe ich gerade schon mal kurz die Referenz aufgemacht, als ich mich damals um die Ausbildung beworben habe, das war im Jahr 2001, beziehungsweise im Jahr 2000, da war der Ausbildungsmarkt noch ein komplett anderer als heute.
Ja.
Worauf achten Ausbildungsbetriebe heutzutage?
Also es ist natürlich sehr unterschiedlich, das ist klar. Wenn es um bestimmte Berufe gibt, wo ich sage, jetzt da brauche ich, sagen wir mal, vielleicht besondere mathematische Kenntnisse oder wie auch immer, dann ist das natürlich schon was. Dann gucken die schon auch mal auf die Noten, das ist klar. Aber letztendlich, und das stellen wir doch immer stärker fest, geht es um Motivation und Interesse. Es geht um vielleicht auch mal um eine praktische Vorerfahrung und es geht um diese um die Dinge wie Teamfähigkeit, wie Zuverlässigkeit, auch Lernbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein. Also dieses, ich hab Lust auf etwas, ja, und ich habe Spaß an etwas und ich habe Freude. Und wenn ich das schaffe, das zu vermitteln, dann habe ich schon wirklich einen sehr, sehr großen Schritt gemacht. Aber klar ist auch, es gibt Ausbildungsberufe, wo Abiturienten bessere Chancen haben und es gibt Ausbildungsberufe, wo man vielleicht mit dem MSA besser dran ist. Aber auch das kann man natürlich von Beruf zu Beruf ganz gut nachvollziehen und sieht
Ja,
es eigentlich auch immer, welches die
ja.
Grundvoraussetzungen sind.
Ja. Ich habe jetzt diese Frage auch deshalb gestellt, weil ich diese Diskussion findet ja auch immer wieder statt, die Frage um die Aussagefähigkeit von Zensuren auf Abschlusszeugnissen.
Ja.
So, also ich kann mich erinnern, wie gesagt, als ich mich vor 25 Jahren um einen Ausbildungsplatz beworben habe, da waren die tatsächlich noch irgendwie ausschlaggebend. Ich höre jetzt im Moment immer mehr, dass Arbeitgeber halt sagen, ist mir fast egal, was da für Zensuren draufstehen, ich lade den Bewerber trotzdem ein.
Ja, also würde ich natürlich jetzt meinen Kindern nicht sagen, dass es egal ist, aber
Hab ich auch nicht gesagt. Ich merke nur,
ja.
da hat sich sozusagen die Herangehensweise bei Ausbildungsbetrieben auch ein bisschen verschoben.
Ja, das ist vollkommen richtig, ne? Das ist also letztendlich, was hilft es mir, wenn ich einen Einser-Durchschnitt habe und die Kommunikationsfähigkeit nicht so da ist, wie ich sie brauche und ich in einem ganz extrovertierten Beruf, keine Ahnung, im Veranstaltungsbereich unterwegs bin und da eigentlich Leute suche, die irgendwie zum Kunden gehen, ja, oder im Vertrieb sind oder wie auch immer. Da helfen mir die Noten natürlich relativ wenig. Insofern vollkommen klar, es geht um es geht um das Interesse, es geht um die Person, um die Persönlichkeit. Und Da wird schon deutlich weniger auf Zensuren geguckt als früher. Das ist also, das haben wir vollkommen richtig erkannt und es ist so.
Okay. Wie läuft denn so ein Bewerbungsprozess ab heutzutage?
Ja, also es ist inzwischen, also es ist relativ unterschiedlich, ne? Was wir normalerweise merken, wir, dass so ein Jahr bevor der also der klassische Ausbildungsbeginn, Anfang September, dass so ein Jahr im Vorfeld die Unternehmen beginnen, ihre Stellen für das nächste Jahr freizuschalten. Die denken ja immer in Jahreszyklen dann und obwohl man die Ausbildung eigentlich zu jedem Zeitpunkt im Jahr starten könnte, ne, es gibt ja auch eine ganze Reihe, die dann im Frühjahr beginnen, aber so ist, beginnt ungefähr der Prozess. Das heißt, für bestimmte Unternehmen müsste ich mich schon, wenn ich da eine Ausbildung machen möchte und auch in dem Beruf, müsste ich mich schon ein Jahr vorher drum kümmern. Aber es gibt auch viele Betriebe und viele Berufe, da ist die heiße Phase ist erst Wochen vorher oder sogar noch nach Ausbildungsbeginn. Also im Handwerk zum Beispiel wird ein Drittel der Plätze erst nach dem 1.9. besetzt. Also da gibt es, also es gibt zu jedem Zeitpunkt gibt es eigentlich offene Ausbildungsplätze. Aber wenn man die Qual der Wahl haben möchte, dann sollte man sich tatsächlich ein Jahr vorher damit beschäftigen. Die allermeisten Unternehmen haben inzwischen Online-Bewerbungsverfahren. Das heißt, es ist sehr, wie soll ich sagen, sehr durchgetaktet und elektronisch, so dass ich dann mich online bewerbe, da meine Bewerbungsunterlagen hochlade, also das sind die klassischen Bewerbungsunterlagen, ne, wie ein Anschreiben, das natürlich ein Zeugnis dabei, da ist ein Lebenslauf dabei. Und auch dann ist es sehr unterschiedlich. Manche Unternehmen, je nach auch Anzahl der Azubis, die eingestellt werden, führen sogenannte Assessment Center durch. Das heißt, da werden die Jugendlichen durchaus geprüft und müssen vielleicht die eine oder andere Aufgabe erledigen. Ansonsten gibt es auch oft so ein Probearbeiten, einfach mal so dieses Kennenlernen, dieses Schnuppern, passt man zueinander? Und ja, das ist so und klassische Vorstellungsgespräche findet man natürlich genauso.
Okay, jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn man sich irgendwie als Azubi oder wenn man als potenzieller Azubi sagt, ich suche mir jetzt einen Ausbildungsplatz, ich habe möglicherweise schon vielleicht sogar schon ein Berufsfeld für mich erschlossen und dann weiß ich, okay, wer könnten die zwei, drei großen Arbeitgeber im Feld sein? Aber das sind ja nicht die einzigen. So, und jetzt habe ich ja als potenzieller Azubi vielleicht auch nicht die Muße, mich irgendwie durchs Branchenbuch zu wühlen und dann sämtliche Webseiten, also jetzt mal ganz klassisch gesprochen, gibt es irgendwo eine Übersicht oder gibt es irgendwo die
Ja.
Möglichkeit, sich da zentral irgendwo die Ausbildungsplätze anzeigen zu lassen?
Ja, gibt es. Also es gibt eine Seite, die heißt Ausbildung.berlin und dort findet man tatsächlich alle freien und offenen Ausbildungsstellen und tatsächlich nicht nur das, sondern neben den freien Ausbildungsstellen, die man sowohl nach Postleitzahlen als auch nach Berufen sortieren und filtern kann, findet man auch den sogenannten Ausbildungsatlas. Der zeigt einem an, welche ausbildungsberechtigten Unternehmen es gibt. Das heißt, es kann ja durchaus sein, ich sage mal, ich habe jetzt den großen Wunsch, Koch zu werden, ja, und finde aber nur gerade aktuell nur 20 Ausbildungsplätze, die alle irgendwie in Spandau sind und ich komme aber aus Treptow. Und jetzt sage ich, ach, nach Spandau fahren jeden Tag da irgendwie 2 Stunden, das ist dann doch vielleicht nicht das, was ich mir vorstelle. Aber ich sehe, oh, guck mal, hier in Treptow, da gibt es ja 10 Ausbildungsunternehmen, die auch Köche ausbilden. Ja, dann gehe ich doch da mal vorbei und klingel einfach mal. Und vielleicht haben die ja dann trotzdem noch mal und sagen, ach komm, wieder hier ist jemand so aktiv und so motiviert. Dann schaffen wir hier einfach noch mal einen Ausbildungsplatz und stellen noch mal einen Koch ein. Weil in der Regel werden ja die Azubis doch von den allermeisten Unternehmen gesucht und viele Unternehmen finden ja auch nicht genug Azubis. Insofern kann ich beides nur empfehlen, also sowohl den Ausbildungsatlas als auch auf Ausbildung.berlin die Ausbildungsbörse. Genau, beides zu finden auf Ausbildung.berlin.
Okay, da schlägt auch die Demografie im Moment ziemlich durch, ne?
Ja, ohne Frage. Also, ne, man merkt, dass der Markt sich da in den letzten Jahren gewandelt hat. Wir haben in Berlin immer noch das Verhältnis, dass es relativ ausgeglichen ist. Wir haben zwar viele Unternehmen, die Plätze nicht besetzen können, gleichzeitig aber natürlich auch viele Jugendliche, die vielleicht nicht den Ausbildungsplatz finden. Das ist in anderen Regionen schon ganz anders. Da sind praktisch keine Jugendlichen mehr auf dem Markt, weil und die Unternehmen suchen auch an anderen Orten. Auch das vielleicht ein Tipp, auch wenn es als Azubi mit dem Gehalt nicht unbedingt immer funktioniert, aber auch mal nach draußen gucken, gerade wenn man irgendwie einen spezielleren Berufswunsch hat, auch mal in ein anderes Bundesland gucken, gibt auch da sicherlich immer ein großes Angebot.
Ich würde einfach mal, ich packe noch ein paar Links in die Shownotes hier zu diesem Podcast, unter anderem zum CheckYou, das ist so eine Art Berufswahltest. Den würde ich einfach an der Stelle mal von meiner Seite sozusagen mit reinwerfen.
Kann ich empfehlen.
Super. Super, sind wir uns einig, haben wir uns vorher aber nicht irgendwie drüber unterhalten. Aber es ist gut, dass wir das sozusagen teilen. Ich finde den eigentlich ganz cool. Gibt es vielleicht einen Fehler, den Azubis häufig machen oder potenzielle Azubis im Bewerbungsverfahren relativ häufig machen, den man eigentlich vermeiden kann oder sollte?
Naja, also sagen wir mal, das ist dieses Thema Vorbereitung, ne, Unterlagen, vollständige Unterlagen, die vielleicht auch nochmal durchgucken lassen von jemandem auf Rechtschreibung, dass man nicht gleich sozusagen, also dieses, ne, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, das kennt man ja, und wenn man dann gleich irgendwie was abliefert und da das wimmelt nur so vor Rechtschreibfehlern, also sieht grafisch nicht ansprechend aus, das ist relativ einfach zu vermeiden, wenn man seine Bewerbungsunterlagen hochlädt. Was wir durchaus auch immer mal wieder feststellen, ist so eine, so eine unklare Motivationslage, ja, dass dann die erste Frage ist, warum haben Sie sich denn hier beworben? Und dann kommt die Antwort, boah, das weiß ich eigentlich auch nicht so richtig. Das ist natürlich auch ein Fehler, den man vermeiden kann, indem man sich mal vorher ein bisschen mit dem Betrieb beschäftigt, ein bisschen damit beschäftigt, was bedeutet es eigentlich, in diesem Feld eine Ausbildung zu machen? Ist das wirklich das, was ich machen möchte? Und erst wenn ich beides wirklich mit Ja beantworte, also der Betrieb passt zu mir oder könnte zu mir passen und der Ausbildungsberuf könnte zu mir passen, dann habe ich auch die Motivation und kann dann auch voller Inbrust oder Stolz sagen, ja, das ist, ich habe da richtig Lust drauf und ich freue mich darauf, mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu treten und wie auch immer. Also das sind schon so die Dinge. Und klar, ich meine, wer unpünktlich zum Vorstellungsgespräch erscheint, der hat natürlich auch erstmal einen schlechten ersten Eindruck hinterlassen.
Worauf achten Betriebe im Bewerbungsgespräch? Also wenn man hat jetzt sozusagen diese Hürde überwunden und ist eingeladen zum Bewerbungsgespräch, worauf gucken Betriebe?
Das sind natürlich ähnliche Dinge, ne? Wir hatten das vorhin schon, dieses ganze Thema Motivation. Ist jemand motiviert? Ne? Das gucken Sie sich an. Also im Klassisch geht es ja so los, als erstes werden die Unterlagen gesichtet. Ne? Dann gucke ich mir das Anschreiben an als Betrieb, gucke mir den Lebenslauf an, gucke auch ein bisschen, vielleicht passt es dazu oder ist es jetzt irgendwie einfach nur mit ChatGPT geschrieben und ganz offensichtlich, also das merke ich ja manchmal schon am Stil, ne, dass ich sehe, okay, das kann dieser Stil zu der Person passen. Das ist dann so die erste Frage, die man sich stellt. Und wenn man dann schon merkt, okay, das ist mit ChatGPT geschrieben und so offensichtlich, guckt man sich es auch nicht weiter an und denkt so, naja, okay, ein bisschen Mühe hätte man sich da schon vielleicht geben können. Das heißt nicht, dass man nicht sich von ChatGPT unterstützen lassen kann, ne? Aber man muss immer noch mal so ein bisschen, muss klar werden, dass es von einem selbst kommt und dass da eine gewisse eigene Note drin ist. Und letztendlich gehört da auch immer so ein kleines bisschen irgendwie, das muss alles zueinander passen. Ja? Wenn man das Gefühl hat, die Sachen passen nicht zusammen, also Anschreiben passt nicht zum Lebenslauf oder Lebenslauf passt nicht zu den Zeugnissen oder was weiß ich, kann ja auch sein, dass ich selber in Mathe immer eine 5 hatte und jetzt möchte ich halt irgendwie im gewerblich-technischen Bereich unterwegs sein, wo ich halt hauptsächlich messen muss und es geht hauptsächlich um Mathematik, dann muss ich schon irgendwie darauf hinweisen, warum eigentlich ich in Mathe immer eine schlechte Note hatte und jetzt aber in einem Bereich unterwegs sein möchte, wo es halt viel Mathematik braucht. Also dieses, ne, es sollte zueinander passen und darauf gucken sicherlich die Unternehmen. Und ja, das hatten wir vorhin auch schon, dieses Thema ist, also ist derjenige motiviert, hat er oder diejenige, ne, wie sind so diese sogenannten Soft Skills, ja, sind die da, erkenne ich die irgendwo draus, ja, hat vielleicht Praxiserfahrung gesammelt, erkenne ich sie vielleicht an den Hobbys, ja, also auch sowas wie, keine Ahnung, Kapitän in der Sportmannschaft oder Kapitänin, ja, oder ein Musikinstrument oder was auch immer, also alles, was man so auch neben der Schule macht, was einen vielleicht dann auch von anderen unterscheidet, das mit aufzuführen, ist sicherlich irgendwie hilfreich und gibt einen guten Eindruck.
Das sind natürlich auch gute Punkte, glaube ich, für so einen Lebenslauf. Also wenn ich als 16-Jähriger von der Schule komme, habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel im Lebenslauf stehen.
In der Regel nicht. Ne? Und trotzdem denkt man immer, ja, ne, ist es vielleicht interessant für das Unternehmen, dass da jemand sehr reisefreudig war in seiner Vergangenheit, ne? Viel oder viel schon alleine gemacht hat oder sehr selbstständig war oder früh bei Verwandten im Laden ausgeholfen hat und gearbeitet hat, also vielleicht auch weiß, was es heißt, pünktlich aufzustehen, also nicht nur durch Schule, sondern auch dann Verantwortung zu übernehmen. Oder, ne, also da gibt es sehr vielfältigste Babysitter gewesen ist und da auch da Verantwortung. Also das sind ja Dinge, die weisen darauf hin, ja, dass da ein bestimmter Skill, den ich vielleicht in der Schule oder den ich mit Sicherheit im Zeugnis nicht erkenne, ja, weil wo sehe ich im Zeugnis Verantwortungsbewusstsein? Das wird ja nicht bewertet, ja, oder Selbstständigkeit oder also insofern, all das sind Dinge, die sicherlich im Lebenslauf rein sollten, gerade bei Schülerinnen und Schülern, wo halt noch nicht so viel drin steht.
Okay. Vielleicht ein letzter Aspekt zum Thema Bewerbung und Bewerbungsunterlagen. Seit Jahren hatte ich die Fülle in der Diskussion das Bewerbungsfoto. Ist das eigentlich noch gängig, Bewerbungsfotos zu schicken?
Da streiten sich die. Also,
Deswegen frage ich Sie jetzt auch nochmal.
ja, also letztendlich muss das natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ne? Also es gibt mit Sicherheit viele Personalerinnen und Personaler, denen ist es schon nicht ganz unwichtig, ein Foto zu sehen. Es gibt aber auch durchaus Unternehmen, die sagen, nee, für uns ist das sozusagen auch ein Stück weit, gehört das zum Prinzip dazu, halt nicht nach dem Bild oder nach dem Foto zu entscheiden. Und wir brauchen das gar nicht, wir möchten das gar nicht sehen. Also insofern im Zweifel lieber mal nachfragen, ja, und dann macht man es auch richtig.
Gibt es da ein Foto fürs richtige, ein Tipp fürs richtige Bewerbungsfoto?
Also ehrlich gesagt, ich würde es auch da, ne, ein Stück davon abhängig machen, wo ich mich bewerbe. Also das ist ja, ne, wenn ich jetzt keine Ahnung, eine Banklehre machen möchte, dann muss ich vielleicht ein bisschen seriöser auf dem Foto wirken, als wenn ich, keine Ahnung, in der Kreativbranche oder in einem IT-Berufenden etwas mache. Insofern, oder wenn ich viel mit Kunden zu tun habe, ne, ist natürlich wichtig, auch zu zeigen, dass ich, ne, auch beim Foto schon zu zeigen, dass ich eher jemand bin, der auf die Menschen zugeht. Und insofern, ja, man soll das jetzt vielleicht nicht mit der Handykamera irgendwie im Wohnzimmer machen, sondern sich da schon irgendwie einen guten Ort aussuchen oder im Zweifel halt einfach auch ein paar Euro investieren, um ein professionelles Foto zu machen. Aber da auch dem Fotografen ruhig sagen, für welchen Zweck, für welches Interesse, weil die sind Profis und die haben in der Regel auch dann immer eine Idee, wie man das dann im richtigen Licht dastehen lässt.
Alles klar. Herr Pörksen, dann würde ich sagen, lassen wir das an der Stelle zumindest für diese Episode jetzt erstmal stehen. Wir sehen uns in Kürze oder hören uns in Kürze nochmal wieder zum Thema Schülerpraktikum. Und ich freue mich
Ja,
drauf.
ich freue mich auch. Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mögen, gerne wieder bis zum nächsten Mal. Ich habe es gerade schon gespoilert. Beim nächsten Mal sprechen wir unter anderem über Schülerpraktika. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit und bis bald.